ja, das Wort Gottes, so eine reiche Quelle, auch für uns. Und wir können schöpfen, diese Quelle, sie hört nie auf zu sprudeln. Das ist so wunderbar. Wo ich gestern Abend nachdachte, ja, was wäre denn heute dran, was sollte man sagen, wurde ich zu einem Wort Gottes geleitet aus Lukas Kapitel 12. Lukas 12, Vers 32. Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ja, die Gemeinde Jesu, der Leib Christi, könnte man auch und kann man ganz klar sagen, ist zahlenmäßig sehr klein. Heute redet man ja oft auch von Minderheiten, die geschützt werden müssen. Es gibt ein sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz, ja, was dann bestimmte Gruppen von Menschen, die eine Minderheit bilden, schützen soll. Dann habe ich so gedacht, ja, wie wäre das denn, wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt aktuell, kennen alle die Klimakleber, ja, die kleben sich auf Straßen an, auf Flughäfen, auf den Rollbahnen, überall. Und die haben sogar einen gewissen Schutz, weil man sagt, das Anliegen, was sie haben, sei ein wichtiges. Dann habe ich so gedacht, ja, wie wäre es denn, wenn ich jetzt als gläubiger Christ, ich würde jetzt sagen, so, ich habe doch so ein wichtiges Anliegen, die Seelen der Menschen gehen verloren und das ist mir so wichtig, ich mache jetzt ein ganz großes Plakat, vielleicht so Meter auf Meter und ich klebe mich jetzt in einer Stadt auf der Straße an. Ich bin mir unsicher, ob mir dieses gleiche Recht zugestanden würde. Ich glaube, da würde man sagen, naja, der ist wirklich ganz verrückt, der spinnt, der muss vielleicht in die Psychiatrie eingewiesen werden, er hat vielleicht einen religiösen Wahn oder so etwas. Ich glaube, ich würde nicht dieses gleiche Recht bekommen wie diese Leute. Obwohl wir ja genau genommen tatsächlich, ich habe es überlegt, eine Minderheit sind. Man sagt ja ein Beispiel, beispielsweise, spricht jetzt davor, ich sage jetzt die evangelische Kirche, wie viele Gläubige dort sind, ich weiß es nicht, aber man sagt, der Gottesdienstbesuch ist so, liegt so bei 5%. Da habe ich so mal gedacht, wenn man das jetzt mal als Maßstab nimmt, vielleicht 5% der Bevölkerung, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, vielleicht auch weniger, vielleicht eher weniger. Wenn wir uns mal vorstellen, so eine Minderheit, ja, die Kinder Gottes, eine kleine Herde. Ja, und wir empfinden es doch auch so in dieser Zeit oder nicht, ich weiß nicht, wie es euch so geht, man merkt doch, ja, der Wind dreht sich, es wird alles gottloser, böser und dann denkt man, ja, dann guckt man sich so um, ja, wo sind denn noch die, die auch an Gottes Wort festhalten? Wo sind die denn, ja? Es wird immer weniger und das ist auch, glaube ich, nicht einfach eine Vermutung, sondern es ist eine Wahrheit, es ist eine Tatsache, dass das so ist. Ja, nun, was nun? Was tun wir jetzt? Versinken wir nun in Angst? Kriegen wir Panik? Ja, vielen Christen ist es in der sogenannten Corona-Zeit so gegangen. Was heißt vielen? Es gab jedenfalls nicht wenige. Wir kennen auch einige, die dann das Weite gesucht haben, die ausgewandert sind. Ich lasse das erst einmal so stehen. Ja, also ich bin nicht der Richter über andere und es steht mir nicht zu, dass ich jetzt sage, das war falsch, dass sie nach Südamerika oder irgendwo hingegangen sind. Das ist ihre Entscheidung gewesen. Aber was ich schon glaube, und was mich auch damals stutzig gemacht hat, ist, man konnte sehen, oftmals Anlass dafür ist eine gewisse Panik, ja, man hat Angst. Man hat Angst, man hat natürlich auch Kinder und man macht sich Sorgen und ja, und man begibt sich auf die Flucht. Aber wenn das Motiv die Angst ist, dann sollte man das schon ein wenig hinterfragen. Und ich glaube, ihr Lieben, wir können in jedem Land dieser Welt mit Gott leben. Egal wo es ist, Gott hat seine Kinder in jedem Land. Wir lesen ja auch in Offenbarung Kapitel 7 von der großen Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen. werden dort Kinder Gottes da sein, aus jedem Volk auf dieser Welt. Das ist gewaltig, oder nicht? Die gehören alle zu dieser kleinen Herde. Alle. Und wenn man das so überlegt, das fasziniert mich einfach, wenn wir überlegen, aus allen Nationen ruft Gott Menschen zu sich, zum Glauben, und fügt sie seinem Leib dazu, zu dieser kleinen Herde. Ja, wir brauchen nicht erwarten, dass wir in dieser Welt irgendwie Recht bekommen, dass wir als Minderheit uns jetzt da auf dieses Antidiskriminierungsgesetz berufen könnten. Das müssten wir vielleicht mal probieren. Ja, ich vertrete hier eine Minderheitenmeinung, und denken Sie daran, es gibt ja ein Gesetz. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ja, ich bin für den Schutz des ungeborenen Lebens und dass Kinder im Mutterleib getötet werden, in großen Massen, ich glaube nicht, dass es so käme. Aber, wisst ihr, danach sollten wir auch gar nicht streben. Sondern wir dürfen wissen, dass der Jesus selber der gute Hirte ist, der für diese kleine Herde sorgt. Er ist der gute Hirte. Und ein guter Hirte, das ist auch so schön, wenn man sich mal damit beschäftigt, ein Hirte, der kennt jedes seiner Schafe, die Schafe kennen seine Stimme. Und wisst ihr, und das sollte uns genügen, dass der Jesus als unser guter Hirte uns vorangeht und dass er uns auch im Blick hat und dass er für uns sorgen wird und dass er auch seine Hand über uns halten wird. Und wenn er es nicht tut, wenn uns vielleicht auch Verfolgung treffen soll, weil er es so beschlossen hat, auch dann dürfen wir wissen, dass er da ist. Wie viel hat die Gemeinde Jesu schon getroffen, auch im Lauf der Geschichte, auch an Verfolgung? Es gibt manche, die wollen am liebsten dann, wenn eine Trübsal kommt, nicht mehr da sein. Wenn es so ist, wunderbar, aber ich stelle es schon sehr in Frage. Die Gemeinde Jesu hat immer auch mit Verfolgung zu tun gehabt. Und ich glaube auch jetzt, je treuer wir dem Herrn sein wollen und wenn wir ganze Sache mit ihm machen und wenn wir keine Kompromisse auf Kosten der Wahrheit eingehen wollen, in keinem Punkt, dann werden wir auch schon in unserem Land, ja, jetzt vielleicht nicht körperlich angegriffen, aber wir werden es schon spüren. Ja? Es gibt so gewisse Themen, wenn man mal das Thema Gender nimmt und so, ja. Es gibt schon Firmen, da wird es schon brenzlig bald, ja, wenn du vielleicht versuchst, ja neutral zu bleiben und, naja, die Firmen, die positionieren sich entsprechend und ja, es wird immer weitergehen. Und dann werden wir vielleicht um eine ganz klare Stellungnahme nicht herumkommen. Ich möchte uns alle ermutigen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, du gehörst zu dieser kleinen Herde. Und der jetzt, dieser Zuruf des Herrn Jesus gilt, welcher? Fürchte dich nicht. Ja, fürchte dich nicht. Was auch immer kommen mag, heißt es in einem Lied, er ist bei dir Tag für Tag, er ist immer da. Und das darf uns trösten. Wenn wir uns an die Bergpredigt erinnern, da sagt der Jesus doch sogar, stelle das mal vor, sorge nicht für den morgenden Tag. Und was machen wir? Wir sorgen uns, wir grämen uns. Und viele Kinder Gottes sind da ganz große Meister da darin, ja, im Sorgen, im Grämen, im Grübeln, ja. Ich erinnere mich auch an manche Gespräche am Telefon, auch mit manchen, die schon jahrelang immer wieder anrufen und die immer meinen, es würde nicht weitergehen. Da habe ich einem Bruder gesagt, ja, du, jetzt rufst du schon so viele Jahre an und du glaubst immer, es geht jetzt zu Ende, es geht nicht mehr weiter und du meldest dich immer wieder, wir reden miteinander, ich bete für dich und es geht doch immer weiter. Der Herr ist doch da, er lebt doch, oder nicht? Ah ja, du hast recht. Ja. Und warum soll es nicht zukünftig so sein? Ja, wir machen uns viele Gedanken um das Geschehen in dieser Welt, vielleicht auch um unsere Familien, um unsere Kinder, um viele Dinge, die uns auch beschäftigen sollen. Ja, die dürfen uns auch irgendwo in gewisser Weise Not machen, wenn wir zum Beispiel vielleicht Kinder haben, die nicht auf dem Weg mit Jesus sind oder Ähnliches. Auch das Reich Gottes darf uns ein und sollte uns ein großes Anliegen sein. Da dürfen wir uns schon unsere Gedanken machen. Und sollen wir auch. Aber wir sollen nicht in ein Sorgen hineingeraten, in eine Angst. Und das ist das, was viele auch in der sogenannten Corona-Zeit und auch später jetzt immer wieder falsch machen. Man schaut auf die Geschehen in dieser Zeit, die sollen wir ja auch sehen. Ich sage nicht, dass man die nicht sehen soll. Es gibt manche, die sehen nichts, die sind blind, ja. Die rennen einfach ins Verderben hinein, sie lassen sich verführen, die sehen gar nichts. Aber wir sollen es sehen, aber dann, was sagt denn Jesus? Wenn ihr dies und das seht, dann erhebt eure Häupter, sagt der Jesus. Ja, machen wir das? Erhebe dein Haupt, lieber Bruder, liebe Schwester. Denke an die Arche des Noah. Wie viele Fenster hatte die Arche? Eins. Wo war das? Links oder rechts? Wo war das denn? Welche Richtung? Nach oben, genau. Da gibt es eine ganz schöne Predigt darüber. Wir hatten einmal zwei Folgen davon im Freundes- und Gebetsbuch, ich glaube letztes Jahr abgedruckt. Sehr, sehr wertvoll. Ja, dieses Fenster, das nach oben gerichtet war. Das heißt, der Noah konnte nur nach oben schauen. Er konnte nach links und rechts, hat nichts gesehen, hat nur was gehört vielleicht. Ja? Stell dir mal vor, wo dann die Fluten aus der Tiefe kamen, der Regen von oben, die Wasserfluten von oben und unten, wo die Menschen dann starben, das konnte er nur hören. Was machen wir heute? Wollen alles sehen. Ja? Man will sich die Nachrichten ansehen, man geht ins Internet, guckt hier und da und alles wirkt auf einen ein. Aber wisst ihr, ich glaube, wir sollten viel mehr nach oben schauen. Und ich glaube, dieser Blick nach oben, das ist genau das, was uns helfen würde, auch in diesen Umständen nicht den Mut zu verlieren. Denn es gibt einen, der will, dass du müde wirst. Und wenn er dich schon nicht in grobe Sünden hineinziehen kann, er will, dass du müde wirst, dass du matt wirst, dass du aufgibst, dass du dich zurückziehst. Aber den Gefallen wollen wir dem Feind nicht tun. Denn wir sollten bedenken, ihr Lieben, dass wir an den glauben, an der Hand dessen gehen, der in Matthäus 28 gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also wer hat alle Gewalt? Dieser Präsident oder jener oder die Freimaurer oder wer auch immer. Unsinn. Die haben all ihren Platz, selbstverständlich. Aber sie können nur so weit handeln, wie Gott es zulässt. Das dürfen wir wissen. Jesus hat alle Gewalt und er sagt dann auch, nachdem er den Missionsauftrag den Jüngern gegeben hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist wunderbar, oder nicht? Und anhand dessen gehen wir doch auch in die Zukunft hinein. Mach dir keine Sorgen, sondern geh fröhlich deinen Weg. Geh treu diesen Weg. Du darfst immer wissen, dass der Herr bei dir ist. Und auch wenn, wie gesagt, Verfolgung kommen sollte, was auch immer kommen mag, er ist bei uns. Ja, wir brauchen uns nicht fürchten, wir sind sicherlich eine verschwindend kleine Minderheit. Die Gemeinde Jesu war immer eine Minderheit und je mehr die Zeit fortschreitet, wird diese Minderheit immer kleiner, könnte man sagen. Aber wir lesen auch von der Verheißung in Matthäus 16, Vers 18. Ich möchte dieses Wort uns lesen. Das ist so herrlich, das habe ich dann gestern auch noch aufgeschlagen. Matthäus 16, Vers 18, da sagt Jesus dem Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Stell das mal vor, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen können. Sie können es überhaupt nicht. Wir lesen auch in der Offenbarung von dem Teufel, der hinabkommt und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er wütet und tobt auch jetzt schon. Aber er kann die Gemeinde Jesu. Ich spreche jetzt aber wohlgemerkt nur von denen, die wahrhaft wiedergeboren sind, nicht von denen, die vielleicht einfach getauft worden sind, weil sie sich für Jesus entschieden haben, die vielleicht nur eine halbe Bekehrung hinter sich haben, ja? Die nicht wirklich wiedergeboren sind, die gehören nicht dazu. Aber die, die wirklich Jesus gehören, gehören alle zu diesem Leib Christi, zu dieser Gemeinde, die vom Teufel, von den Pforten der Hölle nicht überwältigt werden können. Stell das einmal vor, welche Kraft und welche Macht Gott in diesen Glauben hineinlegt, in dich und in mich, durch seinen Geist. Ja? Und wir sehen das ja auch, immer wieder gab es Verfolgung, wenn wir jetzt mal an Einzelne denken. Wir haben immer wieder, erinnern wir uns auch mit den Kindern, an den Daniel in Babylon. Ja? seine drei Freunde, nehmen wir das mal an, noch nicht mal eine Handvoll Männer, also die uns da genannt werden. Es gab sicherlich noch ein paar mehr, aber sie werden so herausgehoben. Sie hatten auch eine besondere Stellung dort von Gott bekommen. Wenn wir uns mal vorstellen, diese wenigen Leute, ja, muss man doch sagen, also ich kriege doch Angst, ich kriege doch Panik. Ja. Jetzt hat der König dort ein Standbild aufgestellt und alle sollen niederfallen. Ja, und jetzt alle fallen nieder. Ja, wirklich alle? Diese drei nicht? Stell uns das mal vor, wie haben die das geschafft? Warum? Warum hatten die die Kraft zu widerstehen? Ja, Gott war bei ihnen. Sie vertrauten ihm voll und ganz. Sie haben es ja auch dem König gesagt. Wir beugen uns nicht. Und Gott hat dieses Wunder getan. Sie kamen in den Feuerofen und sie kamen auch wieder raus. Daniel kam in die Löwengrube und er kam auch wieder heraus. Nicht allen ist es so gegangen. Viele haben auch ihr Leben für den Herrn gegeben. Aber auch daran sehen wir, ihr Lieben, das darf uns auch so froh machen, dass es in Gottes Hand ist. Sage ich auch vielen immer wieder, die Angst haben. Weißt du, dir kann nur das zustoßen, was Gott zulässt. Das darf uns ganz gelassen machen. Ja, ich brauche keine Panik haben. Was wird jetzt morgen sein? Vielleicht auch hier im Dienst. Was meint ihr, was für Fragen uns immer wieder auch beschäftigen? Ja, und auch immer mehr Menschen ganz aggressiv und böse reagieren. Wir hatten, letzte Woche war ein Anruf. Da war einer dran, nee, sogar zwei Anrufe, ein Mann einmal und eine Frau, besonders der erstere Anruf, da muss ich sagen, ich kam mir vor, als wenn der könnte, der würde mich fressen. Ja? Also das war so böse, also so wütend, wie der Mann war, dass er ein Traktat bekommen hat und im Briefkasten war und der war so erregt und böse, also ich dachte, ich bin dankbar, dass ich jetzt nicht vor dir stehe. Ja? Weiß nicht, was der getan hätte. Und dann noch eine Frau ebenso, die waren so. Und man merkt wirklich, ihr Lieben, wir sind in einer Zeit, dass wenn einer noch die Wahrheit sagt und wenn sie sie lediglich in einem Traktat lesen, ja, oh, die explodieren, die gehen an die Decke. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, wie weit wir auch schon in dieser Zeit sind. Aber ich bin froh, wisst ihr, weil es zeigt mir, Gottes Wort ist wahr. Es trifft das Herz. Und das Schöne ist auch, es gibt auch noch andere Reaktionen, Menschen kehren um, sie tun Buße, sie kommen zu Jesus, auch in unserer Zeit noch. Und das sollen wir doch nutzen, auch diese Möglichkeit. Also, brich nicht in Panik aus und auch wenn du meinst, vielleicht auch, deine Gemeinde ist klein, es sind nur wenige, manchmal spielen die Zahlen so eine große Rolle. Ich erinnere mich noch, es ist schon vielleicht Jahrzehnte her, vielleicht schon 20, 25 Jahre, da hatten wir mal Gäste hier, verschiedene, und bei Tisch im Speisesaal, gut, es entwickeln sich Gespräche. Dann fragt einer den anderen, wie viele Mitglieder habt ihr in der Gemeinde? Dann sagt der eine, ja, wir haben, ich weiß nicht, 400. Und der andere sagt, ja, wir haben nur 100. Und er hat das so ganz zurückhaltend gesagt. Hat sich bald geschämt. Wisst ihr, es kommt überhaupt nicht auf große Zahlen an. Wenn die große Gemeinde wirklich eine Gemeinde ist, wo der Geist Gottes da ist und wo wirklich alle diese als Kinder Gottes den Weg mit Jesus gehen, dann ist es herrlich. Dann sollen es auch 1.000, 2.000, 3.000 sein oder 10.000 oder 20.000. Wunderbar, aber es hängt nicht da, der Segen Gottes hängt nicht davon ab. Im Gegenteil. Was sagt denn der Herr Jesus? Wo 2.000 oder 3.000 versammelt sind? Wirklich? Wo? Ja, Jesus sagt es, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Stell dir das mal vor, 2 oder 3. Könntest du sagen, 2 könnten schon eine Gemeinde sein. Viele meinen, eine Gemeinde ist nur, wenn sie der Gemeindestruktur entspricht, die sie haben. Das ist vollkommen falsch. Es gilt der göttliche Maßstab, wo 2 oder 3 versammelt sind. Kinder Gottes in meinem Namen, da ist er da. Und das ist das Größte, was es gibt. Also sei nicht traurig, auch wenn du vielleicht relativ allein stehst. Unser Vater erzählte mal, er war ja viel unterwegs. Dann kam er durch einen Ort, da wusste er, da wohnen Ich glaube, zwei Schwestern wohnten an diesem Ort. Nur zwei Gläubige. Er hielt an, er klingelt, ja, und die Schwester freut sich so sehr. Sie nimmt, also eine ältere Schwester, er war noch jünger. Sie gehen ins Wohnzimmer, setzen sich hin und unterhalten sich auch, haben Gemeinschaft miteinander. Wisst ihr, was dann passiert? Dann klingelt es und dann steht die zweite an der Tür. Ja, die zweite Gläubige, die an dem Ort wohnte. Und nun waren sie zu dritt zusammen und haben miteinander gebetet, sich ausgetauscht. Und die waren so glücklich, ja. Diese beiden Schwestern. Und da sehen wir auch, wie Gott das machen kann, ja. Der Vater kam mehr, würde man sagen, zufällig. Plötzlich die Idee, ah, ich halte mal hier an, ich fahre hier gerade durch, da wohnt ja die Schwester sowieso, ja. Halte mal eben an, grüß mal. Und dann führt Gott auch noch die andere herzu. Also wie die sich gefreut haben. Da gab es keine Gemeinde. Ja, was sollen sie denn machen? Och, wir haben jetzt keine Gemeinde, uns geht so schlecht. Nein, wisst ihr, diese beiden Schwestern, die haben zusammengehalten. Und wir können auch ganz klar sagen, manchmal stehen diese, die alleine, relativ alleine stehen, im Glauben fester da, als einer, der in einer Gemeinde ist, wo 500 sind. Das muss nicht sein, das kann man nicht unbedingt so sagen, aber da war es so. Meint ihr, wie die im Glauben standen, wie die sich auf Gott verlassen haben? Da war niemand sonst. Nur diese beiden Schwestern. Die haben sich getroffen zum Beten, die haben miteinander die Bibel gelesen und die hatten Kraft. Ja? Die waren sogar noch Licht auch an diesem Ort. Ja, das darf uns wirklich so froh machen. Ich habe mich noch erinnert an Apostelgeschichte 16, dieses Kapitel ist mir irgendwie so wichtig, und weil hier sehen wir, wie das Evangelium zu uns nach Europa kommt und wie der Anfang ist. Nur darauf möchte ich hinweisen, möchte jetzt nicht diese ganze Geschichte lesen, möchte noch etwas anderes dann erwähnen. Apostelgeschichte 16, Paulus ist mit dem Timotheus unterwegs nach Europa. Und sie kommen ja dann schließlich nach Philippi und gehen dann vor die Stadt an das Wasser, lesen wir in Vers 13, wo man sich zum Beten getroffen hat. Und sie setzen sich dann zu den Frauen, die da zusammengekommen sind. Hier lesen wir nichts von einer großen Schar. Ich glaube, es war eine kleine Gruppe. Und schließlich können wir sagen, fängt es letztlich mit einer Frau an. Vers 14 lesen wir, eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt der Thyatira, hörte zu. Dieser tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Es fängt mit einer Frau an. Stell dir das mal vor. Einer Frau tut Gott das Herz auf. Dieser Lydia, die kommt zum Glauben. Sie lässt sich und ihr Haus taufen. Natürlich, wir sehen das daran, das sind letztlich noch mehr. Ihr ganzes Haus, stell dir das mal vor. Und wir wissen ja auch, dass in Thyatira dann schließlich eine Gemeinde war. Stell dir mal vor, mit einer Frau fängt es an. Ich könnte sagen, ganz unspektakulär. Ein kleines Treffen. Eine kleine Versammlung am Wasser mit einigen wenigen Frauen, von denen schließlich eine zum Glauben kommt. Vielleicht später ja noch die anderen, das kann gut sein. Aber wie die Anfänge manchmal sind, ganz klein. Und letztlich wird daraus etwas Großes. Es war nämlich der Anfang des Evangeliums in Europa. Stellen wir uns das mal vor, wie wunderbar Gott handelt und er fängt sehr oft oder meistens ganz klein an. Und natürlich wird manchmal dann auch etwas Großes, das ist klar. Aber der Anfang war hier ganz klein und scheinbar auch gering. Noch eine Geschichte, wo wir sehen, dass letztlich nicht die großen Zahlen sind, die es machen. Möchten wir Richter 7 aufschlagen? Richter Kapitel 7. Hier finden wir die Geschichte von Gideon. Ich möchte hier einfach mal die Verse 1 bis 7 lesen. Hier finden wir den Sieg Gideons über die Midianiter. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf und alles Volk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harod, sodass er das Meer der Midianiter nördlich vom Hügel More in der Ebene hatte. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das mit dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hände geben könnte. Israel könnte sich gegen mich rühmen und sagen, meine Hand hat mich errettet. So lass nun vor den Ohren des Volkes ausrufen, wer furchtsam und verzagt ist, der kehre um und verlasse das Gebirge Gilead. Da kehrten vom Volk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, dort will ich sie dir prüfen. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk ans Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert auf, ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die aus der Hand zum Mund geleckt hatten, 300 Mann, alles übrige Volk hatte kniend Wasser getrunken. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Alles übrige Volk lasst nach Hause gehen. Also, mit wie viel fing es hier an? 22.000 kehrten um, also 10.000 blieben übrig, also es waren am Anfang 32.000. Ja? Und das waren dann noch zu viel, schließlich bleiben 300 über. Und ich dachte auch so, vielleicht ist es auch manchmal ein Bild, auch letztlich für das, was sich Gemeinde Jesu nennt oder auch ist. Viel tut Gott immer durch wenige. Hier war es natürlich ganz klar, Gott wollte selbst die Ehre haben. Er hätte natürlich auch diesen 32.000 helfen können, dass sie den Sieg errungen hätten. Aber es waren sehr viele dabei, wie es hier heißt, die eben verzagt, die also letztlich furchtsam waren. Ja, und die mussten alle weg, dass nur die dabei bleiben, die wirklich ganz sich auf Gott verlassen. Und mit diesen 300, man könnte sagen, mit dieser Minderheit, das könnte man mal ausrechnen, 300 von 32.000, quasi kann man sagen, vielleicht 1%, ja? Oder wie viel? Nee. Doch, ja, genau, ungefähr, stell das mal vor. Ja. So viele waren da und da würden wir heute sagen, boah, das ist ja super, das ist ja schön, 32.000 haben wir hier. Boah, jetzt können wir mal was zusammen machen. Und Gott, Mensch, nee, das sind zu viel, geht nicht. 300 bleiben übrig, die, die wirklich demütig vor ihm sind, die gottesfürchtig sind, die wirklich bereit sind, alles zu geben, die sich ganz auf ihn verlassen, mit denen kann Gott dann wirklich handeln und auch diesen Sieg dann vollbringen, ganz gewaltig. Ja. Und das ist so schön, da sehen wir, es kommt letztlich nicht auf die großen Zahlen an. Wie gesagt, wenn Gott es schenkt, ist es schön und dürfen wir auch dankbar sein. Wir freuen uns natürlich auch, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn wir viele Rückmeldungen bekommen, wenn wir viel hören dürfen vom Segen Gottes, den er tut, von vielen Menschen, die zum Glauben kommen. Aber wir sollen uns nicht davon abhängig machen. Sei nicht verzagt. Der geistliche Segen ist niemals von großen Zahlen abhängig. Auch nicht von einem großen Gemeindehaus. Weißt du, in einer großen Gemeinde kannst du vieles einfach organisieren. Da kannst du vieles machen. Wenn du viele zahlende Mitglieder hast, kannst du ganz schnell ein Gebäude errichten oder irgendetwas machen. Das kann richtig sein, aber wenn man es einfach so machen kann, ja, weil man eben Geld hat, kann es auch eben falsch sein. Oder besteht die große Gefahr, dass es eben doch falsch ist. Und da müssen wir aufpassen. Organisieren wir selbst oder ist es Gott, dem wir alles überlassen, den wir auch wirklich fragen, was er will? Ja, und so lasst uns, ihr Lieben, mutig und fröhlich vorangehen. Und noch einmal zum Schluss dieses Wort hier aus Lukas 12. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ja, wir sind zwar wenige, aber wir haben den an unserer Seite, der alles in der Hand hat, der allmächtig ist, auf den wir uns verlassen dürfen. Lasst uns an seine Hand, ja, und wirklich furchtlos in eine neue Woche gehen und auch wollen natürlich auch wirken für ihn und zu seiner Ehre. Das ist uns ja auch hier immer wieder wichtig und ein Anliegen. Draußen liegen auch Traktate, nehmt euch mit, verteilt, gebt weiter. Ja, lasst uns Licht sein zur Ehre des Herrn. Wir danken auch euch für alle Gebete, für alle Gaben, die auch hier eingehen, die ja auch sehr wichtig sind, dass das Werk Gottes weitergehen kann. Ja, betet weiter, dass auch wir nicht müde werden, denn es gibt auch Angriffe und Kämpfe, aber Jesus ist Sieger und auf ihn wollen wir schauen. Amen. Wollen wir noch zum Schluss beten? Wollen uns erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen durch dein Wort so reich gesegnet worden sind, dass du uns diese geistliche Speise gegeben hast. Danke, dass du auch mein Herz erquickt hast und wieder neu gestärkt hast. Und so gib jeden Einzelnen auch unter uns, der dir gehört, Kraft, auch in der neuen Woche, ganz mit dir zu leben, ganz auf deiner Seite zu stehen. Danke, dass der Segen nicht von großen Zahlen abhängt. Danke, dass wir wissen, dass auch wenn wir eine kleine Herde sind, wenn deine Gemeinde doch nur eine Minderheit ist, brauchen wir uns doch nicht fürchten, weil du da bist, weil du als der gute Hirte auch über diese kleine Herde wachst. Ja, du wirst uns durchbringen bis ans himmlische Ziel, auch durch diese Zeit, die immer schwerer wird. Aber wir dürfen mutig und fröhlich bleiben. Ja, hilf, dass wir dich loben und preisen, dass wir dem Feind nicht die Ehre geben, indem wir verzagen und furchtlos da niederliegen, sondern wir wollen mutig und fröhlich und tapfer an deiner Hand weitergehen und auch Taten des Glaubens tun, wie wir auch von Georg Müller gehört haben, der sich auch ganz auf dich verlassen hat und den du auch reich segnen konntest. Segne du jeden unter uns, sei es alt, ob jung, segne die Alten und Kranken ganz besonders, die dich besonders brauchen und auch die Jungen, die Kinder, die jungen Leute, segne sie doch auch ganz besonders, auch in der Schule, auch in der Ausbildung, in den Betrieben, wo sie sind. Ja, dass sie da auch Licht für dich sein können und auch feststehen, keine Kompromisse machen. Ja, und auch diesen Dienst mögest du in der neuen Woche segnen und uns helfen, dass es gut vorangeht. Auch bei allen Vorbereitungen für die kommenden Freizeiten helfen, auch dann bei der Durchführung der Kinder- und Sommerbibelfreizeit. Danke für alle, die auch mithelfen werden. Du mögest jeden seinen Beistand vergelten und seine Hilfe. Ja, und danke, dass wir in deiner Hand sicher und geborgen sind für Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir dafür. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.